Es ist sehr interessant, wenn wir weltweit die geistliche Situation anschauen, dann merken wir, dass es viele geistliche Aufbrüche gibt. Also an vielen Orten werden neue Kirchen gegründet, Gemeinden. Die Gemeinden wachsen teilweise wirklich wie Pilze aus dem Boden. Es kommen Tausende und Abertausende von Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Im Grunde genommen gibt es weltweit zwei Gebiete, die schwierig sind. Das eine Gebiet ist sicher zu einem großen Teil die muslimische Welt, wogegen auch dort gibt es geistliche Aufbrüche. Und dann ist es Westeuropa, die deutsch sprechenden Länder, die katholischen Gebiete und seit einiger Zeit auch Amerika. Also sehen Sie Amerika nicht mehr positiv. Da geht es eigentlich geistlich kontinuierlich bergab. Und ich merke immer wieder in unseren Gemeinden, dass wir entmutigte Christen haben. Also nicht grundsätzlich entmutigt, aber entmutigt im Blick auf Evangelisation können wir Menschen überhaupt erreichen. Und darum dieses Thema heute, Gottes Möglichkeiten neu entdecken. Ich lese Ihnen eine Zusage vor von Jesus, also ein Versprechen aus dem Matthäusevangelium Kapitel 19, der Vers 26. Jesus sagt hier, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und Sie wissen vielleicht, in welchem Zusammenhang Jesus das sagte. Ein reicher Mann war zu Jesus gekommen. Er fragte ihn, was kann ich oder muss ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und dann antwortet Jesus, sagt, halte die Gebote hundertprozentig. Und dann antwortet dieser junge Mann und sagt, ja, das habe ich schon immer gemacht, seit ich klein bin. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das sagen könnte. Also ich könnte das von mir selbstverständlich nicht sagen. Aber Jesus diskutiert nicht lange über diese Frage oder ob das jetzt wahr ist, sondern er fährt einfach weiter und sagt, wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, komm und folge mir nach. Und das war für diesen jungen Mann dann einfach zu viel. Traurig wandte er sich von Jesus ab und dann drehte sich Jesus zu seinen Jüngern und sagte, wie schwer ist es doch, dass ein reicher Mensch ins Reich Gottes kommt. Und dann folgt dieser nette Vergleich, über den Sie vielleicht auch schon mal geschmunzelt haben. Jesus sagt nämlich, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr hindurchgeht, als dass ein reicher Mensch ins Reich Gottes kommt. Ja, die, die schmunzeln, haben es gesehen, was hier steht. Dankeschön. Mit anderen Worten, Jesus sagt, es ist unmöglich. Unmöglich. Und die Jünger sind entsprechend entsetzt und sie fragen sich dann noch, ja, wer kann da noch gerettet werden? Und in diese Situation hinein sagt Jesus genau das, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Sind wir in der Schweiz reich? Ist keine Frage. Wir gehören zu den 8% reichsten Leuten überhaupt, auch wenn sie den Eindruck haben, dass sie irgendwo arm sind. Dann sind sie immer noch enorm reich. Das müssen Sie sich im Klaren sein. Und wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, dass es leichter ist, dass ein Kamel durchs Nadelöhr hindurchgeht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, dann müssen wir genau gleich entsetzt reagieren. Wir müssen dann fragen, wer kann noch gerettet werden? Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Wir sehen oft nur die Unmöglichkeiten. Ich war zu einer Vorbereitung. Wir haben miteinander gebetet. Am Ende kommt eine Frau Mitte 40 auf mich zu und dann sagt sie zu mir, Beat, ich bin nicht motiviert auf diese Vortragsreihe, die wir geplant haben. Boah, Sie können sich vorstellen, das ist nicht gerade eine Ermutigung für einen zukünftigen Referenten. Aber dann folgte die Erklärung, sie sagte, weißt du, wir haben das vor 2 Jahren schon einmal gemacht. Ich war damals motiviert, ich habe gebetet, ich habe Leute eingeladen. Und von all den Leuten, die ich eingeladen habe, ist niemand gekommen, geschweige denn, dass sich jemand für Jesus entschieden hat. Haben Sie so etwas schon mal erlebt? Ja, wahrscheinlich schon. Und wenn man so etwas erlebt, dann sieht man natürlich plötzlich die Unmöglichkeiten. Oder manchmal schaut man die Gemeinde an. Ich will sie überhaupt jetzt nicht angreifen. Aber sieht man, ja, man ist so ein kleines Häufchen. Also man ist irgendwo nicht besonders groß und dann kommt noch dazu, dass ein Teil der Gemeinde eher so ein bisschen unverbindlich sind. Ich meine, das sind die, die am Sonntag mehr oder weniger immer da sind, aber die man während der Woche kaum sieht. die sich kaum wirklich hineingeben mit den Gaben und mit den Fähigkeiten, die sie haben. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Leitung einer Gemeinde da manchmal unglaublich entmutigt ist. Da gibt es noch so zwischenmenschliche Spannungsfelder, die kennen Sie auch. Oder man ist so ein kleines Häufchen und statt, dass man miteinander eins ist, gibt es noch Spannungen und Streitereien. Und da, ach, das ist manchmal so mühsam. Und wir sehen die Unmöglichkeiten. Dann vergleichen wir uns manchmal mit einer Megachurch in Amerika oder vielleicht mit Prisma in Rapperswil. Oder mit der Stammi von St. Gallen. Denkt, ja, wenn die so, oder? Das wäre natürlich toll. So viele Leute, so viele Mitarbeiter. Und wir sind immer so irgendwo stoßen an die Grenze. Und man sieht plötzlich die Unmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber eine neue Generation wächst heran. Man gibt ihnen unterschiedliche Namen. Man nennt sie immer noch teilweise Digital Natives. Das sind so die, die dort hinten sitzen. Hallo. Und diese Gruppe ist total cool. Die haben nämlich enorme Fähigkeiten. Die können ohne weiteres 3 bis 5 Dinge parallel. Also diejenigen, die so alt sind wie ich, und wenn sie Mann sind, können sie nur etwas. Wenn sie eine Frau sind, können sie vielleicht 2 Dinge. Aber die können enorm viel. Also die können jetzt hier sitzen. Im Moment, dann können sie gleichzeitig, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendetwas da in der Hand habt, irgendein Gerät, dann können sie laute Musik hören, mit einem Freund chatten oder irgendetwas und was weiß ich noch alles. Also 3 bis 5 Dinge parallel. Aber sie haben eine Grenze. Sie finden ganz schnell etwas langweilig. Das Problem jetzt, das war spannend, in den nächsten paar Minuten wird es wieder langweilig, was ich sage. Ich kann mich gut erinnern, als unsere Kinder 15 waren, das war vor 15 Jahren, also eine völlig andere Zeit. Da konnten die nach Hause kommen von der Schule und konnten sagen, es war so stinklangweilig in der Schule, ich habe nichts gelernt. Oder die konnten vom Gottesdienst nach Hause gehen und sagen, ich habe aber nichts, aber auch gar nichts von der Predigt verstanden. Und ich konnte ihnen nicht einmal böse sein, ich konnte es verstehen. Aber jetzt frage ich Sie, wie wollen wir diese Menschen zu Jüngern machen von Jesus? Vielleicht können wir sie ja noch für Jesus gewinnen durch irgendeinen coolen Event, live on stage oder irgendetwas Ähnliches, vielleicht ist das ja noch möglich. Aber wie wollen wir sie zu Jüngern machen? Jetzt müssen wir plötzlich mit der Bibel arbeiten. Und es ist die Frage, ja, ist jetzt der Römerbrief im Alten oder im Neuen Testament? Sicher, es gibt Apps, da kann man auch ein bisschen schneller, aber es ist trotzdem mühsam und Gemeinde und Unterricht und weiß ich was, alles ist eben nicht immer nur cool. Und bitte, jetzt rede ich ja sogar noch von Leuten, die bei uns aufgewachsen sind. Wie wollen Sie die Menschen erreichen, die unglaublich weit weg sind von Jesus? Merken Sie etwas? Also wir spüren irgendwo die Unmöglichkeiten. Mal ganz ehrlich, sind Sie jetzt entmutigt? Vielleicht sind ja die Unmöglichkeiten bei Ihnen wo ganz anders. Sind Sie entmutigt? Wenn ja, dann habe ich genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Wir haben allen Grund, zum entmutigt zu sein. Und damit komme ich zum Zweiten. In diese Situation hinein müssen wir ganz neu Gottes Möglichkeiten entdecken. Jesus sagt hier, bei den Menschen ist's unmöglich. Bitte hören Sie diese Aussage genau. Jesus sagt hier nicht, bei den Menschen ist es fast unmöglich. So lesen wir nämlich die Stelle manchmal. Wir sagen, ja, so ein bisschen Chance haben wir natürlich schon noch. Hin und wieder entscheidet sich ein Mensch für Jesus. Hin und wieder kommt jemand dazu. Hin und wieder können wir jemanden taufen. Also so ein bisschen Chance haben wir schon noch. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich. Verstehen Sie, das hat sich nicht verändert. Das war vor 2000 Jahren so, das ist heute so. Es hat sich nichts, aber auch gar nichts verändert. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber dann fährt er weiter und sagt, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wissen Sie, was mich am Missionsbefehl immer wieder fasziniert? Er ist umrahmt von 2 wunderbaren Zusagen. Ich habe das gestern schon erklärt. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und dann schließt er den Missionsbefehl und sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist doch cool, oder? Jetzt möchte ich mal zeigen, was das bedeutet. Jesus hat zum Beispiel alle Gewalt um einen Menschen durch den Heiligen Geist Sündenerkenntnis zu schenken. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist ein Riesenproblem heute. Wir versuchen den Menschen zu zeigen, schau mal, du bist schuldig geworden vor Gott, vor den Menschen. Du brauchst Vergebung. Und wir reden mit den Leuten und wir spüren, das prallt an ihnen ab wie an einer Pelerine. Haben Sie das schon mal gemerkt? Manchmal denken wir, ja, vor 50 Jahren war das besser. Oder vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren war das besser. Soll ich Ihnen sagen, es war nicht besser. Sündenerkenntnis ist nie etwas Natürliches, sondern es ist etwas, was der Heilige Geist im Erleben eines Menschen wirken kann, und das kann er auch heute noch. Jesus hat einmal gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt, also nicht den Christen, sondern der Menschen, die nicht an Jesus glauben, die Augen auftun über ihre Sünden. Und wenn das geschieht, dann kann Folgendes passieren, was ich in einer Vortragsreihe erlebt habe. Ich predige. Auf der zweiten oder drittvorderen Reihe sitzt ein jüngerer Mann und er beginnt plötzlich zu weinen. Der Gemeindeleiter ist gut, der ist fit. Während der Veranstaltung geht er nach vorne, holt diese Person heraus, geht mit ihm in einen anderen Raum, erklärt ihm dort das Evangelium. Dieser Mann entscheidet sich für Jesus. Bevor die Veranstaltung zu Ende war, kehrten sie zurück und er hatte sich für Jesus, für ein Leben mit Jesus entschieden. Ich sage Ihnen, wir konnten nur staunen. Das kann Jesus tun. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Weiter, Jesus kann auch den Menschen zeigen, was das Kreuz bedeutet, dass er am Kreuz gestorben ist. Das ist ja das nächste ganz große Problem in der Evangelisation, dass die Menschen nicht verstehen, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Gehen Sie mal in Goldach auf die Straße. Fragen Sie mal die Leute, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Einige werden sagen, habe ich noch nie gehört. Andere werden Ihnen vielleicht eine Antwort geben, irgendeine Floskel, werden sagen, ja, Jesus ist für uns gestorben. Und wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht, merkt man, sie verstehen nicht, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Sie können es nicht begreifen. Verstehen Sie, für uns ist das völlig logisch, aber es ist gar nicht so logisch. Warum musste Jesus für uns am Kreuz sterben? Aber der Heilige Geist hat alle Macht, um das den Menschen zu zeigen. Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er Zeugnis von mir ablegen. Das heißt, er wird mich verherrlichen. Und dann erkennen Menschen plötzlich durch ein Wunder, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Vortragsreihe, ruft zur Entscheidung, eine Frau bleibt zurück. Katholisches Gebiet, ich setze mich zu ihr hin. Und dann sagt sie, heute Abend habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Wenn ich bisher darüber nachgedacht habe, dann bin ich manchmal so richtig wütend geworden über Gott Vater. Warum hat Gott Vater seinen Sohn so sterben lassen? Manchmal bin ich auch traurig gewesen. Ich habe manchmal darüber geweint, warum musste Jesus an diesem Kreuz so leiden? Heute habe ich es zum ersten Mal verstanden, er ist ja für mich gestorben, für meine Sünden. Und dann hat sie sich für Jesus entschieden, hat Jesus seine Sünden bekannt, hat Jesus in ihr Leben aufgenommen und nachdem sie gebetet hat, sagt sie, Beat, und jetzt bin ich weder wütend auf Gott, noch bin ich traurig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern ich freue mich, weil er für mich, für meine Sünden gestorben ist. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus hat auch alle Gewalt, um ein ganzes Gebiet für das Evangelium zu öffnen. Wenn Sie das Neue Testament einmal genau studieren, werden Sie merken, nicht jedes Gebiet ist immer gleich offen. 2. Korintherbrief 2, Paulus beschreibt, er war in Troas und er fand eine offene Tür. Der gleiche Paulus geht nach Athen und er findet mehrheitlich eine geschlossene Tür. Also nicht jedes Gebiet ist immer gleich offen. Aber Jesus hat alle Gewalt, um ein ganzes Gebiet für das Evangelium zu öffnen. Jetzt träumen Sie mal ein bisschen. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Jesus würde Goldach und diese Gegend für das Evangelium öffnen. Ich sage nicht, dass es tut, aber er hat alle Gewalt dazu. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus hat auch alle Gewalt, um ein einzelnes Menschenherz für ihn zu öffnen, wie bei der Purpurhändlerin Lydia. Dort steht so schön in der Bibel, Gott öffnete ihr das Herz, sodass sie sorgfältig darauf achtete, was Paulus predigte. Und dann hat sie sich für Jesus entschieden. Verstehen Sie, Jesus hat alle Gewalt um das Herz ihres Kindes und ihrer Eltern und ihrer Nachbarn und ihrer Freunde und ihrer Arbeits- und Schulkollegen für Jesus zu öffnen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus hat auch alle Gewalt, um Menschen im richtigen Augenblick an den richtigen Ort zu führen und mit den richtigen Menschen zusammenzubringen. Letzte Veranstaltung einer Vortragsreihe. Ruf zur Entscheidung, ein Mann bleibt zurück. Auch in diesem Fall setze ich mich zu ihm hin. Und dann erzählt er aus seinem Leben, er war ein Mörder, hatte ein Menschenleben auf dem Gewissen, war deswegen auch im Gefängnis. In den letzten 20, 25 Jahren merkte er immer wieder, wie er mit seinem Leben nicht fertig wird. Und etwas Besonderes passierte, er begegnete immer wieder überzeugten, entschiedenen Christen. Und so ging das über 20, 25 Jahre und dann kam diese Vortragsreihe. Er wurde von einer Frau in diese Gemeinde eingeladen. Interessant an der Sache war, die Frau gehörte nicht zur Gemeinde. Und die wusste nichts von dieser Vortragsreihe. Sondern sie sagte einfach im Laufe dieser Woche, geh mal in die Gemeinde, die in dieser Kirche, die können dir vielleicht helfen. Dann kommt der besagte Sonntag, eine Stunde vor Beginn des Gottesdienstes ist er ganz nah bei diesem Gemeindehaus, bekommt einen intensiven Impuls, ich gehe in den Gottesdienst, geht in den Gottesdienst, hört das Evangelium, versteht das Evangelium, bleibt zurück und macht einen Schritt zu Jesus. Wir konnten wirklich nur staunen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und damit müssen wir neu rechnen. Und wenn wir damit neu rechnen, werden wir auch das erleben, was Jesus hier in unserem Text gesagt hat. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Sind Sie motiviert? Gut. Und damit komme ich zum Dritten. Was ist nun unsere Verantwortung? Was ist unsere Voraussetzung, die wir mitbringen müssen, dass Gott uns wirklich gebrauchen kann? Und ich sage Ihnen ein paar Dinge. Das Erste, wir müssen Jesus unser Leben vorbehaltlos ausliefern, soweit wir es abschätzen können. Natürlich können wir es nicht restlos abschätzen, aber soweit wir es abschätzen können, ist es wichtig, dass wir unser Leben Jesus restlos ausliefern. Dass wir den Platz ausfüllen, zu dem uns Gott hingesetzt hat. Dass wir die Aufgabe tun, wozu uns Gott begabt hat. Und, das finde ich fast der wichtigste Punkt, dass wir mit den grenzenlosen Möglichkeiten von Jesus rechnen. Und ich sage Ihnen, wenn Sie diese Bedingungen erfüllen, wird Jesus Sie gebrauchen. Und zwar unabhängig davon, ob Sie begabt sind oder nicht. Natürlich kann Gott begabte Menschen gebrauchen, aber in vielen Fällen gebraucht er eben gerade nicht die begabten Menschen. Die Bibel sagt an einer Stelle, was schwach ist vor der Welt. Was gering ist vor der Welt, was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und lesen Sie mal die Bibel und Sie finden ganz viele Beispiele von Frauen und Männern, die nichts Großes waren, aber Gott hat sie gebraucht. Denk zum Beispiel an Amos. Er war Hirte in Tekoa, also er wohnte wirklich am hintersten Zipfel der Welt. Dort, wo Hasen und Füchse sich gute Nacht sagen. Predigen hatte er nie gelernt, höchstens stottern. Gott beruft ihn zum Propheten, er stellt sich auf die Trümmer des Reichsheiligtums in Bethel, er predigt und Gott gebraucht ihn. Und ich denke an Mose. Ich meine, Moses war ein obermühsamer Typ. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Er hatte ein Menschenleben auf dem Gewissen und er hatte 2/3 seines Lebens einfach vertan, 80 Jahre. Zum Glück hatte er noch 40 Jahre gelebt. Aber 2/3 seines Lebens hat er einfach vertan. Und ich kann mir vorstellen, dass Moses manchmal entsetzt war über sich selber. Er war enttäuscht über sich selber. Und er dachte, kann Gott so einen Typen wie mich gebrauchen? Und Gott beruft ihn, setzt ihn ein und er führt ein Volk aus der Sklaverei in Ägypten heraus. Jetzt möchte ich die Älteren unter uns ansprechen. Sie sind vielleicht Jahrzehnte schon auf dem Weg mit Jesus. Und Sie können über vieles nachdenken, manches ist Ihnen gelungen, aber vielleicht merken Sie auch, vieles ist Ihnen nicht gelungen. Und Sie schauen zurück und sagen, manchmal wäre ich doch nur damals, vor 40 Jahren, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, konsequenter mit Jesus gegangen. Was habe ich für Zeit einfach vertan? Und Sie können die Zeit nicht mehr rückgängig machen. Und sie leiden darunter. Hören Sie mal. Genau sie kann und will Jesus gebrauchen. Vielleicht werden die letzten Jahre ihres Lebens zu den wichtigsten Jahren ihres Lebens, wo Gott sie am allermeisten gebrauchen kann. Und ich denke an Jeremia. Als Jeremia berufen wurde, sagt er, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Gott sagte, sag nicht, du bist zu jung, genau dich will ich gebrauchen. Ich will meine Worte in deinen Mund hineinlegen, ich will dich gebrauchen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber auf dieser Welt gibt es immer wieder Erweckungen unter jungen Leuten. Und die Werkzeuge dieser Erweckungen sind Jugendliche. 18, 19, 20-Jährige, die sich einfach einsetzen, die sich von Jesus gebrauchen lassen. Und jetzt möchte ich die Teenies und Jugendlichen ansprechen. Vielleicht denkst du manchmal, kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Vielleicht denkst du manchmal, ja, die Erwachsenen, die nehmen mich ja gar nicht ernst, oder? Ich bin 14, 15, 16, die nehmen mich ja gar nicht ernst. Will Gott mich denn überhaupt ernst nehmen? Ja, Gott nimmt dich total ernst. Und er möchte dich gebrauchen, er will dich gebrauchen, dass Menschen zu Jesus kommen. Überleg doch einmal, ich kann doch deine Freunde und deine Kollegen nicht erreichen. Ich meine, stell dir vor, ich würde zu denen gehen, die würden sagen, so ein alter Knacker. Na, das ist unmöglich. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Und ich denke an Petrus. Petrus war ja ein netter Kerl, das ist keine Frage, sympathisch. Aber er war auch schwierig mit seinem flatterhaften Temperament. Mal hoch, mal tief, mal links, mal rechts. Und bitte sagen Sie jetzt ja nicht, dass mit Pfingsten alles sich verändert hat. Bei Petrus. Es hat sich schon einiges verändert, keine Frage. Aber war immer noch schwierig. Lesen Sie mal den Galaterbrief. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus manchmal an sich verzweifelte und sagte, kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Ich meine, mit so einem flatterhaften Temperament. Und Jesus setzt ihn ein und er wird eine wichtige Säule in der Urgemeinde in Jerusalem. Vielleicht haben wir Leute unter uns, die sind so ein bisschen flatterhaft. So vom Naturell her nicht so ganz zuverlässig. Mal da, mal dort, mal immer ein bisschen von Stimmungen abhängig. Und wenn Sie ehrlich sind, leiden Sie vielleicht auch manchmal ein bisschen darüber und sagen, kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Jetzt werden Sie überrascht sein, jawohl, genau Sie kann Gott gebrauchen, genau Sie. Jetzt müssen Sie ihm nur hingeben. Und ich denke an Paulus, das habe ich gestern schon erwähnt, aber ich möchte es heute bewusst noch einmal bringen. Paulus war ja ein Teil seines Lebens unglaublich schwach. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt er, dass Gott ihm einen Pfahl ins Fleisch hineingegeben hat. Er sagt, Satans Fäuste schlagen mich, aber er schreibt das in Passivform, dass ihm ein Pfahl im Fleisch gegeben worden ist. Und vom hebräischen Denken ist das klar, Gott hat ihm diesen Pfahl zugemutet, hat ihm diesen Pfahl gegeben. Wir wissen nicht genau, was es war. Manche Ausleger sagen, es war eine Krankheit. Manche Ausleger sagen, vielleicht war es ein Augenleiden, ein Hüftleiden. Vielleicht waren es psychische Probleme. Es gibt Ausleger, die sagen, Paulus wusste, was Depressionen sind. Es gibt Stellen im Neuen Testament, wo er Dinge schreibt, wo man merkt, er weiß, was Depressionen sind. Ich glaube, es war was anderes. Je älter ich wäre, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, es war was anderes. Es war das Leiden um Jesu Willen. Weil unmittelbar im Kapitel vorher, 2. Korintherbrief, Kapitel 11, beschreibt er, was er alles leiden muss. Es lohnt sich einmal heute Nachmittag, dieses Kapitel zu lesen und auf sich einwirken zu lassen. Wie sah das Leben von Paulus aus? Er sagt, ich wurde mehrmals ausgepeitscht, 39 Peitschenhiebe. Ich wurde mehrmals mit Stöcken geschlagen. Ich wurde gesteinigt. Ich habe Schiffbruch erlitten. Ich hatte Hunger. Ich hatte Durst. Lesen Sie mal das Kapitel. Lassen Sie es auf sich wirken. Wie sah das Leben von Paulus aus? Soll ich Ihnen sagen? Er war ein körperliches Wrack. Er war ein psychisches Wrack. Er war misshandelt. Er war missbraucht. Und ich sage manchmal gerne, wenn wir nur annähernd so etwas erleben würden, wir hätten schon längstens die Invalidenrente beantragt. Oder mindestens 3 Jahre Kur. Paulus merkt das. Und er merkt, irgendwie hindert mich das. Er bittet Jesus 3-mal, nimm mir diesen Pfahl weg. Nach dem dritten Mal sagt Jesus, nein, mein Lieber, mache ich nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wörtlich sagt er, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und dann schreibt Paulus, darum freue ich mich am meisten über meine Schwachheit, weil wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und jetzt meint Jesus nicht, oder meint Paulus nicht, ich bin schwach und dann kommt irgendwo eine göttliche Kraft über mich und plötzlich fühle ich mich stark und so geht's weiter. Sondern er will sagen, genau dann, wenn ich schwach bin, ich nicht mehr weiter weiß, wenn mir die Kräfte fehlen, genau dann bin ich stark, weil dann die Kraft Jesus durch mich wirksam wird. Ich kann mich gut erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin, mein Vater in Christus war mein erster Pastor, den ich bewusst wahrgenommen habe. Das war Jakob Winzeler. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch. In den letzten 10 Jahren war er schwer krank. Er hatte Krebs. Es war ein ziemlich schwieriger Krebs. Er musste immer wieder zu Operationen, dann ging er in die Kur, dann hat er kurz gearbeitet, dann ging er in Urlaub, dann brach der Krebs wieder auf, ging wieder zur Operation, dann wieder in die Kur. Ich war damals Pastor in Ephrätikon und Ephrätikon war die Tochtergemeinde von Wetzikon. Also ich war hautnah da verbunden. Ich konnte das sehr gut miterleben. Und ich habe damals in Ephrätikon schon eine Phase gehabt, da habe ich nur noch 50% in der Gemeinde gearbeitet, weil ich 50% als Evangelist unterwegs war. Und ich habe manchmal zu meiner Frau gesagt, ich arbeite in den 50% mehr in Ephrätikon als Jakob Winzer in den 100% in Wetzikon. Das hat garantiert gestimmt. Aber wissen Sie, was er erlebt hat? Und das hat er vorher nie so erlebt. In diesen letzten 10 Jahren hat sich seine Gemeinde verdreifacht von ungefähr 160, 170, 180 Leute auf 500 bis 600 Gottesdienstbesucher. Und wenn man heute zurückblickt, muss man sagen, nicht trotz Jakob Winzer, sondern wegen ihm. Er war eines, nicht das Einzige, aber er war eines der Werkzeuge dieses geistlichen Aufbruchs damals in Wetzikon. Und ich denke an Billy Graham. 1993, erste Pro-Christ-Veranstaltung. Billy Graham hatte damals schon Parkinson-ähnliche Krankheit. Das heißt, er hat gezittert. Und es war so, als er nach Deutschland kam, war seine Krankheit besonders schlimm, gerade in dieser Phase. Man hat immer einen Evangelisten noch im Hintergrund gehabt, der einspringen könnte, wenn Billy Graham nicht mehr predigen könnte. Und dann hat Billy Graham gepredigt. Und ich sage Ihnen, die Predigten waren ehrlich gesagt sackschwach. Sie können im Internet die erste Predigt von Pro-Christ 1993 nachhören. Da hat er zum Beispiel in den ersten 5 bis 10 Minuten über seine Familie geredet, über die Hunde und über die Katzen und so weiter. Ich war in jener Zeit, kurze Zeit darauf, in Jena. Und die Gemeinde dort hat Pro-Christ durchgeführt. Und die Studierenden haben mir gesagt, wir haben es nicht gewagt, unsere Mitstudenten zu Pro-Christ einzuladen. Es war einfach peinlich. Aber Gott hat ihn gebraucht. Und es sind erstaunlich viele Menschen zum Glauben gekommen. In der ersten Zeit also bestimmt mehr, also prozentual mehr, als später bei Ulrich Pazani. So in den ersten Pro-Christ-Veranstaltungen mit Ulrich Pazani. Es war erstaunlich. Ulrich Pazani hat eine Autobiografie geschrieben, er beschreibt auch von diesem Ereignis. Und er sagt, ich habe selten in meinem Dienst erlebt, wie Jesus in der Schwachheit mächtig wird, wie bei Billy Graham damals 1993. Vielleicht fühlen Sie sich schwach. Vielleicht fühlen Sie sich down. Vielleicht sind Sie am Boden. Vielleicht fehlt Ihnen wirklich die Kräfte. Hören Sie mal, genau Sie kann Jesus gebrauchen, wer Sie auch immer sehen. Jetzt würde ich am liebsten durch die Reihen gehen. Und ich würde wirklich gerne jeden lieb anschauen. Und er würde ihm sagen, hey, genau dich will Jesus gebrauchen, genau dich. Was ist die Voraussetzung? Ich sage es Ihnen noch einmal. Sie müssen sich, soweit Sie es abschätzen können, Jesus vorbehaltlos ausliefern, also keine Passivmitglieder. Sie müssen den Platz ausfüllen, den Gott für Sie bereithält. Sie müssen die Aufgabe tun, zu der Gott Sie berufen hat und befähigt hat. Und Sie müssen mit den grenzenlosen Möglichkeiten von Jesus rechnen. Jetzt sagen Sie vielleicht, Beat, wenn das stimmt, dann müsste ich in meinem Leben eine Kurskorrektur machen. Ja, wenn Sie das merken, dann bitte ich Sie, machen Sie das heute Morgen. Und ich möchte Ihnen gerne ein Angebot machen. Ich möchte Ihnen gerne eine Möglichkeit geben, Jesus jetzt eine konkrete Antwort zu geben. Wenn es jetzt dann so machen, noch ein bisschen warten. Ich werde beten. Dann werden wir miteinander ein Lied singen, ein wunderschönes Lied. Achten Sie auch auf den Text. Und dann lade ich Sie ein, wenn Sie sagen, ich möchte heute eine Kurskorrektur machen in meinem Leben. Ich möchte mich Jesus ganz neu ausliefern. Ich möchte, dass er in die Mitte meines Lebens kommt. Ich möchte ihm mein Leben weihen, auch für den Dienst, für ihn. Oder wenn Sie sagen, ich möchte ganz neu Jesus fragen, was ist der Platz für mich? Welche Aufgabe soll ich erfüllen? Wo hast du mich befähigt? Oder wenn Sie vielleicht sagen müssen, ich müsste Jesus um Vergebung bitten, dass ich immer nur die Unmöglichkeiten sehe, dass ich immer nur sehe, was alles nicht funktioniert, aber nicht die grenzenlosen Möglichkeiten von Jesus. Die habe ich wirklich verloren. Ich möchte darüber Buße tun. Ich möchte um Vergebung bitten. Wenn das Ihr Wunsch ist, dann bitte ich Sie einfach, kommen Sie bewusst mit diesem Anliegen hier zum Kreuz. Ich werde auch zu diesem Kreuz gehen. Wir machen dieses Kreuz zum Treffpunkt. Und bringen Sie damit zum Ausdruck, ich möchte heute eine Kurskorrektur in meinem Leben machen. Ich sage Ihnen, warum ich Ihnen empfehle, nach vorne zu kommen. Schauen Sie, wenn wir in unserem Leben eine Entscheidung im Herzen treffen, dann wird das oft nicht zum Weg. Das haben Sie sicher auch schon mal gemerkt. Wie oft haben Sie schon hier eine gute Predigt gehört? Und Sie haben gedacht, eigentlich müsste ich in meinem Leben etwas verändern oder verändern lassen, einen neuen Schritt gehen. Und dann ist der Alltag gekommen, Sonntagnachmittag, Montag, Dienstag, Mittwoch, alles wurde wieder überwuchert und es wurde nie wirklich zum Weg. Kennen Sie das? Damit etwas zum Weg wird, was wir im Herzen möchten, ist es manchmal gut, wenn wir es in irgendeiner Form nach außen hin kommunizieren. Das soll heute für Sie eine Hilfe sein und darum bitte ich Sie, während des Liedes, kommen Sie einfach nach vorne und bringen Sie das zum Ausdruck. Wir werden es dann so machen, dass wir den Gottesdienst abschließen und dann werden einige Mitarbeiter noch kommen, die sind gerne bereit, mit Ihnen zusammen zu beten. Und das einfach nochmals im Gebet festzumachen. Dann ermutige ich Sie, geben Sie dieser Person auch die Möglichkeit nachzufragen in den nächsten Wochen, immer mal wieder zu fragen, du, wie sieht das aus? Das, was du dir damals vorgenommen hast in deinem Herzen, ist das wirklich zum Weg geworden? Verstehen Sie warum? Und darum ermutige ich Sie. Ich lade heute Morgen auch Menschen ein, die vielleicht schon länger sich mit dieser Frage von Jesus beschäftigen. Und sie haben schon länger sich immer wieder überlegt, soll ich mein Leben Jesus überhaupt anvertrauen oder nicht? Sie haben sich noch nie wirklich für Jesus entschieden. Aber sie sind offen, sie kennen das alle, sie wissen, worum es geht. Und sie haben immer wieder gekämpft, soll ich oder soll ich mich nicht für Jesus entscheiden? Und auch jetzt sind sie hier. Ich lade sie ein, ich ermutige sie, entscheiden sie sich heute vielleicht zum allerersten Mal für ein Leben mit Jesus. Und wenn Sie das möchten, dürfen Sie sich uns natürlich auch anschließen. Sie dürfen nach vorne kommen und auch mit Ihnen reden wir. Wir erklären Ihnen dann vielleicht noch einmal anhand der Bibel, wie man diesen Schritt zu Jesus macht. Dann beten wir mit Ihnen und heute könnte für Sie etwas ganz Neues beginnen. Das ist das Angebot, das ich Ihnen mache. Ich hoffe, dass Sie es hilfreich empfinden. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Jetzt möchte ich gerne für Sie beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Und ich bitte Sie dann auch während des Liedes, wenn es irgendwo möglich ist, bleiben Sie stehen. Dankeschön. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses wunderbare Versprechen, das uns in deinem Wort gegeben hast und damit auch heute uns, dass es zwar bei uns Menschen unmöglich ist, aber bei dir sind alle Dinge möglich. Ich danke dir, dass du alle Gewalt hast im Himmel und auf Erden und dass du mit uns bist, wenn wir mit dir unterwegs sind und wenn wir Menschen für dich gewinnen möchten. Du hast uns aber auch am Ende noch ein bisschen herausgefordert. Herr Jesus, du möchtest, dass wir uns dir ganz hingeben, dass wir den Platz ausfüllen, den du für uns bereit hast, die Aufgabe tun, wo du uns befähigt hast und dass wir mit den grenzenlosen Möglichkeiten rechnen. Und ich bitte dich jetzt einfach für all diejenigen, die merken, da wäre eine neue Ausrichtung auf dich dran, gib ihnen Mut, das wirklich jetzt festzumachen und gib ihnen auch Mut, dazu zu stehen, damit es wirklich zum Weg wird. Und wenn vielleicht Menschen hier sind, die dich noch nie ganz bewusst in ihr Leben aufgenommen haben, dann gib auch solchen Menschen Mut, heute eine Entscheidung für dich zu treffen. Ich bitte dich jetzt, bestätige dein Wort und rede weiter, berühre uns in den nächsten Augenblicken. Amen.